Ja, soll man wieder begrüßen?
Aha.
Okay.
Siehst du, du hast dazugelernt.
Ich habe ich mir
einen richtigen kleinen Moderator rangezüchtet, ja, du.
Puls.
True Klein Crime. Mein lieber Kokoschinski. Ein Podcast über wahre Kriminalfälle aus der Lokalpresse.
Und wie es wahrscheinlich wirklich war oder sich vielleicht so zugetragen hat. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Klein Crime. Mein Name ist Willi Nachdenklich und gegenüber von mir sitzt die reizende
Anna Bühler. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute hören wir eine Kriminalgeschichte aus Pfaffenhofen und die Nachricht dazu, die hat uns erschüttert.
An einem Strauch in der Schulstraße in Pfaffenhofen sind am Freitagabend mehrere Zweige abgerissen und mitgenommen worden. Der Täter ist unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Müssen wir noch irgendwas wissen, bevor es losgeht?
Eigentlich mal kurz überlegen. Ne, los geht's. Der Mai macht alles neu, heißt ja ein sehr beliebtes Sprichwort, das den Leuten meist im Wonnemonat Mai salopp über die Lippen flutscht. Allerorts blühen die Bäume, Wiesen und Felder in den verschiedensten Farben. Man könnte sagen, der Mai ist das Wimbledon des geneigten Naturfreunds, wenn man Tennis mit der mitteleuropäischen Flora und Fauna vergleichen möchte. Auch Renate Köbelsberger genießt die frühlingshaften Sonnenstrahlen, die sie vor 5 Minuten noch wachgekitzelt haben auf ihrem Balkon. Sie streckt sich ausgiebig und gähnt in die urbanen Weiten Pfaffenhofens ihre Müdigkeit hinaus.
Krass, ich habe gerade wirklich gegähnt, als du es vorgelesen hast.
Ja, das ist so. Wenn man sich sympathisch ist, dann gähnt man mit, wenn man sowas hört. So Wellensittiche, wenn 40 Wellensittiche in einem Käfig sitzen und einer gähnt, gähnen die restlichen 39 auch mit, weil Wellensittiche einfach ein freundliches Gemüt haben und die sich auch immer verstehen.
Ja, schon wieder.
Ja, siehst du, wir sind hier das Podcast-Rudel. Hat sich einer schon mal zu Tode gegähnt?
Er ist, boah, gute Frage.
Eine Selbstergähnung.
Morgenstund hat Blei im Arschloch.
Bemerkt Renates unlustiger Ehemann Dietmar und gesellt sich zu Renate auf den Balkon.
Das heißt Gold im Mund, Dietmar, nicht Blei im Arschloch. Ich mag's nicht, wenn du so redest.
Dietmar antwortet.
Na komm, stell dich nicht so an, Kleines. Du weißt doch, wie ich bin.
Und gibt Renate einen ziemlich festen Klaps auf den Hintern. Und ja, Renate weiß genau, wie Dietmar ist. Er ist ein chauvinistisches, egozentrisches Macho-Dreckschwein, der ihren Kinderwunsch all die Jahre partout nicht erfüllen wollte. Ist ihm alles zu viel Stress und dann kann er nicht mehr so oft ins Wirtshaus. Da Kinder zu haben ja nicht gerade billig ist. Renate ist nun 48. Da steht der Schwangerschaftszug meist schon auf dem Abstellgleis. Stichpunkt Risikoschwangerschaft. Ist eine Schwangerschaft mit einem großen verbundenen Risiko, die Schwangerschaft nicht zu überleben, oder? Und das Motto No Risk, No Fun ist für Renates zartes Gemüt in etwa so wie Yoko Ono für die Beatles.
Jetzt sind ja unsere Zuhörer vielleicht gar nicht so alt wie wir. Also die sind nicht so Mitte 50.
Stimmt.
So wie wir, sondern die sind halt vielleicht eher zum Beispiel auf 5 oder so.
Oder 4.
Genau. Und vielleicht wissen die gar nicht genau, wer Yoko Ono ist oder die wissen vielleicht auch gar nicht genau, wer die Beatles sind. Deswegen würde ich dich bitten, kurz mal zu erklären, wer die Beatles sind.
Ja, die Beatles, die waren im Römischen Kaiserreich die erste Gruppe und die haben auch Liedtexte geschrieben, die abseits von dem fröhlichen Singsang waren. Also das waren schon Rebellen ihrer Zeit. Wenn man es heute anhört, dann lacht man vielleicht drüber, weil jetzt gibt's ja auch Gangster-Rappers wie den Bushido, der auch schon mal Ficken sagt. Aber die Beatles-Texte waren auch nicht ohne. Wirklich eine revolutionäre Band. Hatten alle dieselbe Frisur, die damals im Römischen Kaiserreich sehr angesagt waren. Trugen Tunikas. Und ich glaube, Paul McCartney hatte auch so einen Lorbeerkranz auf den Kopf, aber Cäsar hat es dann recht schnell verboten gehabt. Yeah, 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 yeah. Zurück zu Renate, die gerne ein Kind hätte. Sie hat sich aber inzwischen damit abgefunden, dass sie sich wohl nie um jemanden kümmern kann, der sie braucht. Außer Dietmar, denn der lässt sich von Renate auch ordentlich bemuttern. Wäsche waschen, aufräumen, kochen, Geschirrspülmaschine ausräumen, Müll rausbringen.
Wickeln.
Alles Fremdworte für Dietmar. Renate muss Dietmar täglich wickeln, obwohl er alt genug ist, um das selbst machen zu können. Sie weiß eigentlich gar nicht, warum sie überhaupt noch mit ihm zusammen ist. Gewohnheit wird wohl die plausible Antwort sein. Aber in ihrem Alter nochmal auf zu neuen Ufern zu wandern, ist zu viel Risiko für sie. Denn die Brücken dorthin könnten ja instabil sein. Sie ist seit 25 Jahren Hausfrau und Dietmar bringt das Geld nach Hause. So steht Renate zusammen mit ihrer Sehnsucht auf ein besseres Leben in ihrem Fred Feuerstein Damenpyjama auf dem Balkon ihrer Eigentumswohnung im dritten Stock. Als ihr unvermittelt ein Vogelbaby von oben vor ihre Füße stürzt und aufgeregt chirpt. Renate hebt das Vogelbaby behutsam mit beiden Händen auf, streichelt es über den Kopf und fragt es.
Ja, ach mein Gott, mein Kleiner. Ja, wo kommst du denn her?
Das Vogelbaby antwortet.
Bin aus dem Nest oben an Kamin rausgefallen. Hab mich bisschen zu weit aus dem Nest gelehnt und das Gewicht hat sich nach vorne verlagert.
Ach je, du Armes. Ich bring dich wieder rauf zu deiner Vogelmama. Die macht sich sicher schon wahnsinnige Sorgen.
Nein, das geht nicht,
erwiderte das Vogelbaby.
Wenn mich einmal ein Mensch angefasst hat, werde ich von der Vogelmutter verstoßen, da ich nun nicht mehr nach Vogel, sondern nach Mensch riech. Das weiß doch jedes Kind.
Renate ist fassungslos. Vögel sind regelrechte Rabeneltern in ihren Augen. Man stelle sich vor, das wäre bei Menschenbabys genauso. Sobald eine fremde alte Dame beim Spazierengehen das Baby, das im Kinderwagen liegt, tätschelt.
Du bist ja ein nettes Kind.
Will seine Mutter nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nicht mehr mein Bier. Will ich nicht. Riecht jetzt nach Oma. Eine fürchterliche Vorstellung.
Wäre es nicht eigentlich so, dass würde ein fremder alter Vogel ein Menschenbaby anfassen?
Das aus dem Kinderwagen fällt?
Ja, dann würde die Mutter nichts mehr damit zu tun haben wollen.
Stimmt, das war eigentlich der Vergleich.
Ja.
Ja, aber wenn, wie ist jetzt bei den Vögeln, wenn ein Fremdvogel herkommt und das Vogelbaby antätschelt?
Dann
ist alles gut wohl. Ja, da hast du recht, sehr gut aufgepasst.
Danke, ich wollte nur mal kurz auf den kleinen Missstand in deiner Geschichte hinweisen. Ja.
Doch Renate wird bewusst, dass die Grausamkeit der Vögel gleichzeitig ihr lang ersehntes Mutterglück sein kann. Sie kramt hastig ihren Adventskranz, den sie letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit bei einem Adventskranz-Bastelkurs der Volkshochschule Pfaffenhofen gebastelt hat, hervor und stopft diesen im Inneren mit Tempotaschentüchern aus, damit es das Vogelbaby schön gemütlich hat. Dietmar jedoch ist strikt gegen die Vogel. Dietmar jedoch ist strikt gegen die Vogel. Himmeldonnerwetter. Dietmar jedoch ist strikt gegen die Vogelbaby-Adoption.
Der Vogel kommt mir nicht ins Haus, Renate. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ist der Kackvogel verschwunden.
Diesmal nicht, Dietmar.
Denkt sich Renate in ihren Gedanken.
Diesmal nicht.
Renate ballt ihre Fäuste und merkt, wie sich ihre über Jahre angestaute Wut gerade ihren Weg durch ihren Körper bahnt und endlich hinaus will.
Ich bin's, die Wut. Bin gerade noch unten an der Ferse. Und ich muss hier raus aus dem Körper von der Frau Köbelsberger. Vorbei an die Kniescheiben, Oberschenkel, Lenden, durch den Magen. Was liegt denn da? Pommes! Raus durch den Hals und hier bin ich!
Da ist die Wut einmal durch den Körper.
Ja, die ist einmal durch den Körper geflitzt. Sie schreit Dietmar an.
Halt die Fresse, du fetter Schobi-Wichser! Der Vogel bleibt hier!
Mit diesen Worten packt sie Dietmar und streckt ihn mit einem Schulterwurf aus der Judoka-Lehre zu Boden. Das hätte Renate sich nie zugetraut. Aber sie merkt, dass es stimmt, was immer alle schreiben. Wenn beispielsweise das Baby einer Mutter unter einem Auto liegt, entwickeln Mütter übermenschliche Kräfte, um ihr Baby zu retten und heben das Auto einfach so hoch, als wäre gar nichts gewesen. Dietmar gibt schließlich klein bei und verdrückt sich, sichtlich beeindruckt von der Willensstärke seiner Frau, eingeschüchtert Richtung seines Arbeitsplatzes. Renate machte sich zusammen mit dem Vogelbaby auf der Couch gemütlich. Sie singt ihm Kinderlieder vor.
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Die Fichte ist kein Vogel. Fiederalala, Fiederalala, Fiederalala.
Sie liest ihm etwas aus einem Kinderbuch vor und geht mit ihm eine Runde im Kinderwagen spazieren. Sie verbringen zusammen einen wunderschönen Mutter-Vogelsohn-Tag, wie er schöner nicht sein kann.
Hat sie ihm eigentlich mittlerweile schon Namen gegeben?
Thorsten.
Gut.
Langsam wird es Abend und das Vogelbaby chirpt wie verrückt in seinem Nest und streckt Renate gierig sein Schnäbelchen entgegen.
Ja, na klar, es muss wahnsinnig Hunger haben,
stellt Renate fest. Nur, was gibt man so einem Vogelbaby zu essen? Aletegläschen und Fläschchen mit Milchpulver drin ist jetzt nicht unbedingt das, was das gemeine Vogelbaby in der Regel so verzehrt. Die Geschäfte, allen voran die Tierhandlung in Pfaffenhofen, haben auch bereits geschlossen. Renate grübelt angestrengt nach.
Würmer? Bah, nee. Davor ekel ich mich zu sehr. Das sind ja ganz komische Tiere. Wenn man sie in der Mitte auseinanderschneidet, leben die beiden Enden weiter. Man stellt sich vor, das wäre bei Zebras auch so. Was isst so ein Vogelbaby denn noch gern? Da ist noch ein bisschen Beluga-Kaviar im Kühlschrank. Aber der ist zu teuer. Ich glaube, so ein Vogelbaby weiß so ein leckeres Produkt überhaupt nicht zu würdigen.
Auf einmal fällt es ihr wie Schuppen von ihrer Kopfhaut.
Na klar, Vogelbeeren!
Die Beeren, die allerorts wachsen und für den Menschen ungenießbar sind, da deren Verzehr ausschließlich Vögel vorbehalten ist. Sie erinnert sich, dass zwei Blocks weiter in der Schulstraße ein Einfamilienhaus steht, über dessen Zaun ein prächtiger Vogelbeerstrauch ragt. Dort wird sie hingehen und ihrem Vogelbaby ein paar leckere Vogelbeeren pflücken, damit er gut gesättigt ins Bett gehen kann und auch hoffentlich durchschläft. Gedacht, getan. Renate ist sich durchaus bewusst, dass sie damit eine Straftat begeht, wenn sie von dem Grundstück ungefragt Vogelbeeren pflückt. Doch durch ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein hat sie keine Angst mehr davor, Risiken wie dieses einzugehen. Much risk, much fun ist ihr neues Lebensmotto, das sie sich eventuell demnächst in chinesischen Schriftzeichen auf den Oberarm oder die Wade tätowieren lassen wird. Sie schnappt sich kurzerhand eine Heckenschere aus dem Werkzeugkeller, die sie gekonnt unter ihrem Fred Feuerstein-Pyjama, den sie immer noch trägt, versteckt und macht sich auf den Weg.
I know what I want and I want now. I want you, cause I'm Renate Köbelberger. Call me Mr. Rare, call me Mr. Wrong. Tara Ming was saying.
Call me what you like, boy, come from Chit Fame. Call him Köbelsberger, forward and act, talk for the take one time for an absolute action frame.
Das war der Rap-Part von dem Quoten-Rapper, der immer bei den Eurodance-Liedern dabei war. Singt sie in ihren Gedanken vor sich hin, um sich selbst Mut zu machen beim größten Coup ihres Lebens. Im Deckmantel der Dunkelheit streift sie lautlos und unbemerkt durch die Gassen Pfaffenhofens, bis sie schließlich am Anwesen der Familie Neidenbacher mit dem saftigen Vogelbeerstrauch ankommt. Kokong, kokong! Wie im gleichnamigen Mark Förstner-Lied spürt sie ihr Herz vor Aufregung bis in ihren Hals hochschlagen. Kokong, kokong! Get off Karton! With that, get down a little John! Kokong, kokong! Der Vogelbeerstrauch der Familie Neidenbacher ist ein wahres Prachtexemplar. Die Rosi Mittermeier unter den Vogelbeersträuchern, sofern man Vogelbeersträucher mit erfolgreichen deutschen Skirennläuferinnen vergleichen möchte. Sie holt ihre Heckenschere unter ihrem Fred Astaire Pyjama hervor und zwackt großzügig 4 Äste mit reichlich Vogelbeeren daran ab. Bei so vielen Vogelbeeren kann sie ihrem Vogelbaby ja vielleicht noch ein lecker Vogelbeermarmelädchen kochen und einwecken, denkt sie sich, bevor sie, aufgeschreckt vom Rasenmäher-Roboter der Familie Neidenbacher, die Flucht ergreift. Also, sie hat sich angeschalten.
Das war schnell.
Ja, der dreht ein paar Mal so seine Runden, wie bei so einem Formel-1-Rennen in Hockenheim. Die Familie Neidenbacher hat ein riesengroßes Anwesen und da haben die natürlich auch den Rasenmäher-Roboter zu Pimp My Ride gegeben. Der hat jetzt 20-inch Rims dran, die sich drehen und hat auch irgendwie so ein Neidenbacher-Graffiti drauf gesprüht bekommen und Lachgaseinspritzung. Sie läuft, angetrieben von der inneren Panik erwischt zu werden, so schnell es geht nach Hause zu ihrem Vogelbaby, um es mit den soeben gepflückten Früchten des Sorbus aucuparia zu nähren.
Heißt wirklich so der Vogelbeerstrauch?
Der Vogelbeerstrauch heißt tatsächlich Sorbus aucuparia. Hast du das nicht in Latein gelernt, Anna?
Doch, selbstverständlich.
Ja, möchte ich auch hoffen.
Kurz vergessen.
Wir waren doch auf Yale oder Harvard, Oxford. Tags darauf geht das Familienoberhaupt der Familie Neidenbacher, Roland Neidenbacher, in den Garten, um zu kontrollieren, ob der Rasenmäherroboter die ihm auferlegte Mäharbeit zu seiner Zufriedenheit absolviert hat. Akribisch beäugt er die Gashalme und kommt zu dem Entschluss, dass der Roboter ganze Arbeit geleistet hatte.
Hier mal gucken. Ja, richtig schön akkurat gemäht. Diesen Gras einmal, ja, hier, gleich einer wie ein Ei dem anderen. Das Gras ist ja immer auf der anderen Seite grüner, aber diesmal nicht. Diesmal ist das Gras nur auf meiner Seite grüner, hier im Garten bei mir. Das hat der Rasenmäherroboter sehr gut gemacht. Ein gutes Teil, eine gute Investition in die Zukunft.
Rasenmäherroboter sind ja auch so etwas wie Drohnen nur für den Boden. Und nur ohne Kamera und ohne die Fähigkeit, fliegen zu können. Bei seinem allmorgendlichen Streifzug durch den Garten macht er allerdings eine Entdeckung, die ihm die Nasenhaare vor Schreck aufstellen ließ. Irgendwer hat sich an seinem mit Liebe gezüchteten Vogelbeerstrauch zu schaffen gemacht und ihn mit ein paar gezielten Schnitten um mehrere Zweige erleichtert. Welcher Barbar ist zu so einer scheußlichen Tat fähig? Edward mit den Scherenhänden? Naja, der hätte wenigstens eine schöne Skulptur daraus gezaubert und nicht so dilettantisch einfach ein paar Zweige entwendet. Mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch verständigt Herr Neidenbach die Polizei, welche nur wenig später auch eintrifft und den Ort des Verbrechens untersucht. Sie sperren den Tatort rund um den Vogelbeerstrauch ab und nehmen Fingerabdrücke vom angrenzenden Zaun und einigen Blättern. Zunächst jedoch ohne Erfolg. Renate Köbelsberger hingegen erzieht ihr Vogelbaby zu einem gestandenen Vogelmann, der nach einer sehr glücklichen Kindheit sein Nest verlässt, um auf eigenen Flügeln zu stehen. Er zieht in ein Vogelhaus im Westen Pfaffenhofens und besucht in regelmäßigen Abständen seine Ziehmutter Renate, die inständig hofft, dass ihr bereits erwachsener Vogelsohn recht bald eine Familie gründet und sie in naher Zukunft Vogeloma werden darf. Dietmar hingegen starb an Organversagen infolge einer Vergiftung, da er sich versehentlich die Vogelbeer anstatt die Erdbeermarmelade auf sein Frühstückstoast strich und verspeiste. Der Obduktionsbericht der Gerichtsmediziner ergab glasklar, dass Dietmar Köbelsberger aufgrund des Verzehrs von Vogelbeeren starb. Somit hatte die Polizei Pfaffenhofen eine dringende Verdächtige im Fall der abgerissenen Zweige des Vogelbeerstrauchs von Herrn Neidenbach. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung bei Frau Renate Kürbisberger wurden auch tatsächlich mehrere Vogelbeerzweige gefunden. Sie wurde daraufhin vom Amtsgericht Pfaffenhofen zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten ohne Bewährung verdonnert. Doch alleine war sie dort im Gefängnis nicht. Ihr kleiner Vogelsohn kam sie regelmäßig an den mit Gittern versperrten Gefängnisfenstern besuchen und chirpte ihr Lieder wie Mr. Wayne vor. Konnte man erkennen?
Ja, das war Mr. Wayne.
Genau. Damit sie für ihren Gefängnisaufenthalt den gleichen Mut und das gleiche Durchhaltevermögen schöpfen konnte, wie damals beim Vogelbeerstrauchraub bei Herrn Neidenbach in der Schulstraße in Pfaffenhofen. Ende Podcast.
Bis zur nächsten Woche.
Wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder zuhört bei True Kleincrime.
Wir haben euch. GDL.
Bussi auf dein Speiseröhre. Yo, yo, yo. Shoutout an.
Shoutout an Willi Nachdenklich, der hat diesen Podcast gemacht.
Yeah, yeah. Und check unbedingt auch aus Anna Bühler, die Regisseurette des Podcasts. Cheer, cheer, cheer. Bow, skirr.
Produzent von dieser Folge ist Christoph Brandner.
Die Redaktion bei dieser Folge übernahm Florian Meyer Havranek.
Produziert wird der Podcast von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks. Und da gibt's noch viele tolle neue andere Podcasts. Und wenn ihr diesen Podcast auch nächste Woche wieder hören wollt, dann können wir euch empfehlen, dass ihr den abonniert. Und wenn ihr es abonniert habt, dann könnt ihr auch direkt anderen Leuten sagen, dass sie es abonnieren sollen. Das bringt uns einfach Fame und da stehen wir drauf.
Ja, wir sind famegeile kleine
Hoes.
Hoes. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.
True Kleincrime. Ein Podcast über wahre Kriminalfälle aus der Lokalpresse. Sachdienliche Hinweise zu dem gehörten Fall oder Angaben, die zur Aufklärung der Straftaten beitragen, braucht kein Mensch. Lob, Kritik, Fragen nehmen wir allerdings gerne. Per WhatsApp 0172 344 6410.
Ich mach aus.
Okay, tschüss. Ciao. Ich hab tatsächlich gewunken dabei, obwohl keiner da ist. Warum macht man so komische Sachen?
Warum?
Warum macht man das?